In dieser Podcast-Folge möchte ich dir von der Havel-Malreise erzählen, die gerade zu Ende gegangen ist. Ja, schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Folge 155 vom Aquarellmal-Podcast. Mein Name ist Antje Gillind und ich freue mich, dass du hier heute Zeit mit mir verbringst. Ich laufe gerade auf einem Feldweg entlang bei meinen Eltern im Havelland und hier hat die Havelmalreise mit einigen Mitgliedern des Naturliebe-Clubs von meinem monatlichen Abo-Club stattgefunden, ist gestern zu Ende gegangen. Ich möchte dir einfach gern davon erzählen, weil es nämlich wunderschön war, weil wir 4 Tage draußen verbracht haben, am Wasser. Am Wasser zu sein, ist immer was ganz Besonderes. 90% der Menschen, die gefragt werden, wo ist denn dein Lieblingsort, wenn du dich da jetzt hinbeamen könntest und dort deinen Traumurlaub verbringen könntest, wählen einen Ort am Wasser. Und das war mir auch ganz, ganz wichtig, dass wir viel am Wasser sind, dass wir einfach am Fluss des Lebens sozusagen teilhaben, jetzt wirklich ganz im wörtlichen Sinne. Und die Havel ist ein, ich glaube, gar nicht so bekannter Fluss, also hier natürlich schon, aber sie ist ein sehr, sehr variantenreicher Fluss. Im Oberlauf ist die Havel klein und hurtig und unglaublich sauber. Und hier, wo ich herkomme, im Havelland, da ist es ein recht breiter, langsamer Fluss mit so grünbraunem Wasser und so einem ganz spezifischen Grünwassergeruch. Meine Heimatstadt Brandenburg an der Havel wird durchflossen von mehreren Havelarmen und die Havel ist bis Brandenburg schiffbar von Berlin und Potsdam aus. Und dann gibt es innerhalb der Stadt eine Staustufe, die bebaut ist. Also da sind so Mühlenkontore, das ist der alte Mühlenbereich in Brandenburg. Und da muss man so einen doofen Industriekanal benutzen, um an Brandenburg vorbeizukommen. Aber seit einigen Jahren gibt es da auch eine Portage, die gebaut wurde für Leute mit Kanus und Subs. Und das war ganz schön gestern zu sehen, weil wir direkt da an der Stelle gemalt haben, wo der Übergang von der oberen Stufe zur unteren ist. Es war ganz nett zu sehen, dass die Portage wirklich so viel benutzt wurde. Also, dass die Leute halt dann tatsächlich kommen, aussteigen, Boot rübertragen, drüben wieder einsetzen. Das ist halt alles direkt dafür angelegt, dass man das gut machen kann. Mitten in der Stadt. Also eine Stadt am Wasser. Und wir waren dabei. Wir haben die Havelmaltage mit einem Sonnenuntergangsmalen begonnen und wir haben mehrere Widernisse auch erlebt in diesen Tagen, muss ich jetzt sagen. Ich bin ein wenig abgelenkt, weil ich eine sehr große gelbe Libelle beobachte, die die ganze Zeit schon vor mir herfliegt und jetzt wieder in der Nähe von mir auf dem Weg sitzt. Groß, gelb, mit einigen Streifen. Toll. Ich habe die Rauschunterdrückung bei meinem Mikro diesmal ganz niedrig gehalten, damit du die Naturgeräusche hörst. Ich hoffe, es funktioniert. Die Widernisse auf dieser Malreise, ich möchte sie nicht vorenthalten. Die Mücken. Ich habe einen Testdurchlauf gemacht mit meiner Freundin Regine aus dem Naturliebe-Club letztes Jahr im Oktober. Da haben wir gar nicht dran gedacht, dass es im Mai Mücken geben könnte. Aber derer gab es viele. Also die Mücken gab es. Das war eine kleine Herausforderung für das Sonnenuntergangsmalen. Das haben wir an einem kleinen Leuchtturm durchgeführt. Und am Leuchtturm stehend hat sich der Blick auf einen der Havelseen ganz weit geöffnet und es war wunderbar und wir konnten dort ganz gelassen den Sonnenuntergang malen, weil da ein laues Lüftchen wehte und die Mücken sich nicht in der Luft halten konnten. Aber der Weg dahin und der Weg weg von dort waren schwierig, denn es ging durch einen Sumpf, aus dem gerade Abertausende von Mücken geschlüpft waren. Die waren alle sehr hungrig. Ein zweites Widernis, was wir erlebt haben, war der starke Wind an einem anderen Tag, wo wir am Strand malen wollten. Und obwohl wir ein sehr, sehr warmes Wochenende hatten, wurde uns dann kalt, weil der Wind einfach doch sehr kräftig blies. Und am Strand malen ist vielleicht, muss man noch mal besser vorbereiten, vielleicht nicht immer die beste Idee, denn da gibt es ja Sand. Aber bevor wir herausgefunden haben, wie schwierig das ist, fanden wir es sehr schön. Ein weiteres Widernis. Es war so warm, um nicht zu sagen heiß, dass wir tatsächlich nicht so richtig in der Sonne sein konnten. Aber insgesamt natürlich ganz toll, dass wir überhaupt draußen malen konnten, dass es so angenehm war. Und wir haben dann recht bald angefangen, auch wirklich immer zuerst nach dem Schatten zu gucken und dann nach dem Motiv. Also wenn wir jetzt hier im Schatten sind, was können wir dann von dort aus sehen? Welche Errungenschaften haben denn die Teilnehmerinnen gemacht auf dieser Malreise und ich ja auch? Also was haben wir quasi gelernt? Das, was ich gerade schon gesagt habe, das geht ja auch schon so ein bisschen in so Learnings über. Das mit den Mücken, das kann man noch mal wann anders so eine Malreise machen. Vielleicht nicht direkt im Mai. Aber wir haben gelernt, zum Beispiel, dass an einem so wunderschönen Fluss wie der Havel in der Innenstadt, wo es Türmchen gibt, die sich im Wasser spiegeln und Bäume und Boote. Und wir waren sehr an Spiegelungsmotiven interessiert. Da muss man sich aus der ganzen Fülle der möglichen Motive etwas aussuchen und sich dann darauf fokussieren. Und das bedeutet eigentlich, dass du ganz stark reinzoomst in das Motiv. Dass du wo auch immer du bist, du siehst, was ist alles da und du entscheidest dich dann für eins von dem und machst es zu deinem Bildmittelpunkt. Dann ist total klar, worum es in dem Bild geht. Und solche großen Wuselbilder, Moment, das war jetzt schon, da war die Wertung jetzt schon mit drin, das wollte ich so eigentlich nicht sagen. Also so große Bilder, wo viel abgebildet ist, eine Brücke und dann ist da hinter der Brücke noch ein Turm, dann sind da noch die Leute auf dem Wasser an ihren Booten und so. Das bringt eine sehr schöne Stimmung rüber, wenn man das gut dargestellt kriegt. Und darum geht es ja dann auch häufig, aber das hat dann keine so rechte Fokussierung. Ist dann so ein bisschen wie so ein Urlaubsschnappschuss. Und ich habe nichts gegen Urlaubsschnappschüsse, die mache ich dann eben auch mit dem Handy. Und dann ist da eben noch die Sache, dass wir ja draußen gemalt haben. Wir haben ja direkt vor dem Motiv gemalt. Und da ist es ganz wichtig, die Komplexität zu reduzieren. Und das haben wir an mehreren Motiven dann eigentlich die ganze Zeit geübt. Das war total gut. Und da hatte auch am letzten Tag eine Teilnehmerin gesagt, dass ihr das sehr geholfen hat, das so zu üben. Dann haben wir natürlich auch ziemlich viele Spiegelungen malen können. Und das war sehr gut, nochmal jede für sich da einen Weg zu finden, wie sie Spiegelung anlegen kann. Und das ging dann zum Schluss auch total gut. Wir haben den Sonnenuntergang gemalt. Da wir mit Sonnenuntergangsmalen angefangen haben, konnten wir nochmal drüber sprechen, was ist denn beim Sonnenuntergang so besonders und was gibt es da so für Herausforderungen. Und die größte Herausforderung, wenn du einen Sonnenuntergang mit Aquarellfarben anlegen möchtest, ist eigentlich, dass der Himmel oben blau ist und unten dann so gelb-orange-rosa. Und wenn du aber vom Blau in dieses Gelb-Orange übergehst, hast du da einen grünen Übergangsbereich. Also du machst das nass in nass und dadurch vermischen sich die beiden Farben dann, also Blau mit Gelb-Orange. Und dann wird es grünlich. Und das ist meistens nicht so schön. Und das kannst du verhindern, indem du zwischen dem blauen Bereich und dem orangenen Bereich einen ein bisschen Magenta reinlegst, also ein kühles Rot, das vermischt sich mit dem Blau dann zu einem Violett und mit dem darunter angrenzenden Orange eben zu einem Rot-Orange. Und da kommt dann überhaupt kein Grün zustande. Das haben wir besprochen und als wir dann da am Sonnenuntergang selbst waren, war es auch total schön, den Fluss hinaufzuschauen zur goldenen Stunde und den Fluss zu malen. Und ich habe dann aber ein bisschen Sonnenuntergang tatsächlich auch noch versucht zu malen. Und das ist eigentlich ein herausforderndes Sujet fürs Plein-Air-Malen, also fürs Draußen-Malen, weil der sich so schnell verändert. Und ich habe da zwei super schnelle Skizzen gemacht, die sind unglaublich locker, sprich alles verlaufen irgendwie. Aber es sieht aus wie ein Sonnenuntergang. Dann haben wir uns noch viel mit Perspektive in der Landschaft beschäftigt. Und die ist sehr wichtig für das Konstruieren von so realistischen kleinen Motiven auch am Wasser. Nur weil man keine Gebäude oder Straßen zeichnen und aquarellieren möchte, heißt es nämlich nicht, dass man es nicht mit Perspektive zu tun hat. Also hier auf dem Feldweg, wo ich gerade gehe, sehe ich zum Beispiel ganz genau, dass der Weg hier bei mir vorne viel breiter ist als in der Ferne, wo er dann zwischen den Bäumen verschwindet. Und das ist schon so eine perspektivische Sache. Die haben wir dann besprochen und da gibt es ja dann so viele Varianten von, die Bäume sind vorne groß und hinten klein. Wolken sind am oberen Bildrand groß, weil das meistens vorne ist. Und zum Horizont hin, das ist ganz, ganz weit weg, sind die Wolken klein. Und das war einfach ein total schönes Thema, das wir in vielen Ausprägungen dann immer wieder besprochen haben. Und das Tolle ist eben, dass wenn du diese perspektivischen Regeln oder die Regeln der Perspektive, wenn du da so vier, fünf von einfach durch viel Malen automatisch beherrscht, dann kannst du in jedes Bild Tiefe reinbringen. Und überhaupt, sich mit Perspektive zu beschäftigen, ist manchmal dröge, glaube ich. Ich fand es immer so ein bisschen dröge und habe es aber fürs Urban Sketching viel gemacht, weil wird es unglaublich häufig benötigt, dass du Winkel sehen können musst. Aber wenn du am Wasser sitzt und die Wellen schwappen ans Ufer und die Rauchschwalben ziehen vorbei und rufen. Und manchmal gibt es auch noch eine Möwe und Boote fahren vorbei. Dann kann man eigentlich in einem schöneren Setting sowas lernen. Geht gar nicht. Und so war es gewesen. Es war einfach richtig idyllisch und wir haben alle viel gelernt. Ja, und dann gab es eben noch immer wieder dieses, was sehe ich da eigentlich, welche Farbe ist das, wie kann man das mischen? Und da haben wir eine Farbmischübung gemacht zu diesen blassblauen Himmeln. Was ist das für ein Blau? Welche Blautöne habe ich überhaupt? Ach ja, das war toll. Wenn ich so jetzt zurückschaue auf die Maltage an der Havel, dann haben wir unglaublich viel erlebt. Wirklich. Wir haben ganz, ganz viel erlebt in diesen paar Tagen. Und die waren wirklich recht intensiv. Wir haben eben von 10 Uhr morgens bis 17, 18 Uhr Zeit zusammen verbracht und haben dann manchmal auch noch am Abend zusammen gegessen. Und ich war immer, wenn ich ins Bett gefallen bin, auch immer rechtschaffen müde. Also, und das haben die Teilnehmerinnen aber auch erzählt, dass sie dann so ein bisschen froh waren, auch wenn sie dann verschnaufen konnten, wenn der Tag vorbei war, weil man sich eben doch konzentrieren muss beim Malen. Ich finde, es ist eine total schöne Mischung aus Entspannung durch das Draußensein und gemütlich zusammensitzen und ein Eis zwischendurch essen und so, und aber auch Konzentration. Ja, genau. Und was ich für mich jetzt als Dozentin in dem Fall gelernt habe, ist, dass die Übertragung von der dreidimensionalen Realität vor uns auf das zweidimensionale Zeichnen auf dem Papier, dass das etwas ist, was man einfach immer wieder üben darf. Und dass es gar nicht selbstverständlich ist, dass es so ohne weiteres gleich klappt. Also wenn du denkst, weil du die Podcast-Folge hörst oder weil du das bei anderen eben auch siehst und hörst, wie, dass es sehr, sehr schön ist, draußen zu malen. Ja, es ist total schön. Es ist super schön. Und wenn du dich an einen Rosenbusch setzt und eine Rose skizzierst, dann, also wenn du darauf Lust hast, mach das auf jeden Fall. Denn da kommen alle guten Dinge auf der Welt zusammen. Du bist draußen. Du hast ein schönes Motiv und du kannst es direkt zeichnen und du siehst es mit deinen eigenen Augen, und brauchst das Handy nicht zu benutzen, als Übersetzungshilfe von dem, was du da siehst. Ich glaube, bei so gebündelten, Pflanzen oder Baummotiven geht das total gut. Aber wenn du dir eine Landschaft anschaust und du hast ja diese perspektivischen Verkürzungen und Verschiebungen, dann ist das Smartphone eine sehr gute Übersetzungshilfe. Und weil ich schon so viel und so lange draußen male, war ich ein bisschen befremdet darüber, dass das Handy dann bei den Teilnehmerinnen immer daneben lag. Weil ich habe immer gedacht, warum guckst du denn aufs Handy? Guck doch in die Landschaft. Aber man weiß gar nicht so recht, was man da sieht. Wenn man dieses Übersetzungssehen, ich sehe 3D, aber ich denke 2D, wenn man das noch nicht oft geübt hat. Und das habe ich jetzt für mich gelernt, dass das eine total große Unterstützung ist. Und das kann ich dir auch so mitgeben, dann von dem Motiv, das du gern umsetzen möchtest, ein Foto zu machen und dann immer mit deinen eigenen Augen und dem Handy hin und her zu schauen. Wieso sieht es auf dem Handy so aus und ich sehe es aber so, und dann einfach mit dem Handyfoto wirklich zu malen und dann zu versuchen, das zu zeichnen, vorzuzeichnen und zu malen, was du in dem Foto siehst. Und eben nicht das, von dem du weißt, dass es da ist. Und da meine ich zum Beispiel, das war so eine Situation, die hatten wir relativ häufig, die hast du immer, wenn du am Fluss malst. Du guckst den Fluss entlang und du weißt, dass es da so eine Länge von Fluss gibt, die du gerade sehen kannst. Der geht dann um eine Kurve oder so. Das weißt du. Du weißt auch, wie das auf der Landkarte aussieht, wenn du jetzt von oben drauf schaust. Wie sich das in der Natur darstellt, ist aber eben gar nicht als so Krümmung. Also du siehst die Krümmung im Fluss so gut wie gar nicht. Das ist alles mehr oder weniger gerade, wenn du direkt am Fluss sitzt. Also das ist so, wie wenn du jetzt ein Vogel wärst und du würdest über dem Fluss schweben, dann hast du ja die Sicht von oben, wie auf eine Landkarte. Und je weiter du als Vogel dann runterkommst, desto mehr schieben sich die Sachen vor und hintereinander, aber sind mehr oder weniger eben. Also die Rundungen verschwinden komplett. Wenn du auf Höhe des Flusses auf eine Halbinsel raufschaust oder auf eine Landzunge, dann ist es mehr oder weniger gerade, auch wenn die im Prinzip sehr, sehr rund ist, wenn man von oben guckt. Und wenn du eine Krümmung im Fluss hinaufschaust, dann ist dir so gut wie gar nicht gekrümmt. Es ist tatsächlich immer noch alles mehr oder weniger gerade, wenn du ganz nah an der Flussoberfläche dich befindest, weil du im Boot sitzt oder am Ufer oder so. Und das wirst du dann auf dem Handyfoto auch so sehen. dass das nämlich alles ziemlich unspektakulär ist und dass alle schönen Rundungen und Krümmungen im Prinzip verschwinden und verschiedene Geraden bilden. Und dann gibt es aber Überlappungen, ne? Also die Landzunge, die vorne ist, da gibt es dann irgendeine Vegetation und die ist dann vor dem fernen Flussufer und solche Geschichten. Also benutzt gern das Smartphone als Übersetzungshilfe. Und wenn du Lust drauf hast, das mehrmals zu versuchen, dann wirst du wahrscheinlich nach einiger Zeit feststellen, dass du es schon besser erkennen kannst, ohne Smartphone, was du da draußen eigentlich siehst. Genau, das habe ich jetzt für mich so gelernt. Das fand ich ganz, ganz wichtig eigentlich und auch sehr hilfreich. Ich habe auch gelernt von einer Teilnehmerin, die nämlich Grundschullehrerin war und erzählt hat, dass man Mathe und Deutsch, das sind die schwierigen Fächer, mit den Kindern immer in der ersten und zweiten Stunde abarbeiten möchte, weil sie sich dann noch gut konzentrieren können. Das habe ich auf einmal dann auch verstanden, dass das ja für so etwas wie Malen draußen in der Natur und auch für uns als Erwachsene immer noch gilt. Die Sachen, die schwierig sind, die machen wir am besten als allererstes, wenn wir noch frisch sind. Direkt nach dem Morgenkaffee oder so. Und habe ich mir jetzt quasi hinter die Ohren geschrieben und das haben wir gar nicht so arg beherzigen müssen, weil es war jetzt nicht so, dass es ein Motiv gab, wo man dann doch so ein bisschen Raketenforschung betreiben musste, um das umsetzen zu können. Und die anderen waren alle einfach. Nee, aber ich habe es halt schon gemerkt und die Teilnehmerinnen haben das auch erzählt, dass sie das gemerkt haben, dass man sich konzentrieren muss. Ja, und die Anregung, die ich dir jetzt mitgeben kann, die habe ich dir gerade schon gesagt. Mach das gern mal, dass du dich draußen hinsetzt und dir ein bündiges Motiv suchst, wo du einen guten Fokus drauf haben kannst. Und wenn dich Spiegelungen interessieren, dann kann das so etwas sein wie ein Steg mit einem Rettungsring dran, Vegetation im Hintergrund. Aber Steg und Rettungsring spiegeln sich dann ja im Wasser. Und die Vegetation spiegelt sich auch ein bisschen im Wasser und tatsächlich braucht man gar nicht mehr, um so ein kleines Übungsmotiv zu haben fürs Draußenmalen. Genau. Wenn du lieber Pflanzen malst, dann möchte ich dich ganz herzlich zum Wildrosenmaltag einladen. Der findet am 31. Mai statt, also nach Veröffentlichung dieser Folge an dem Sonntag. Und das ist ein Live-Mal-Workshop, mit dem ich den Wildrosen, die jetzt seit einigen Wochen angefangen haben zu blühen, gerecht werden möchte. Und ich möchte dich befähigen durch diesen Workshop, dass du dann losziehst und immer ständig Wildrosen malst, wann dir danach ist. Im ersten Teil von 10 bis 12 zeichnen wir, beschäftigen uns mit der allgemeinen Form von Wildrosen zeichnerisch und dann gucken wir uns auch die Farben an, die Farbverläufe. Im zweiten Teil erarbeiten wir dann ein Wildrosenmotiv, ein größeres mit der Hundsrose. Die Rose ist jetzt gerade am Blühen, also hier im Havelland hat sie tatsächlich vor 2 Tagen angefangen zu blühen und war noch nicht erblüht, als ich hier ankam. Das finde ich sehr, sehr schön, dass das wirklich jetzt im Mai noch beginnt. Man sagt so, dass die Hundsrose von Mai bis Juni blüht. Und das ist der Grund, warum ich so zeitig im Jahr jetzt auch gerne diesen Wildrosenmaltag veranstalten möchte. Denn manche Wildrosen blühen dann eben nicht mehr. Die Bibernellrose zum Beispiel oder Dünenrose ist so eine feine weiße Wildrose, die ist tatsächlich dann bald fertig mit der Blüte und geht dann dazu über, ihre wunderschönen schwarzen Hagebutten auszubilden. Und die Sylterrose oder Kartoffelrose, die blüht länger, die blüht auch mehrmals, ist so eine also die, die wir in Parkanlagen und Beeten haben, das ist, glaube ich, nicht die reine Wildform. Denn Wildrosen blühen im Allgemeinen nur einmal. Ja, und wenn sich das für dich interessant anhört und wenn du Rosen magst, dann Klick den Link unter dieser Podcast-Folge und schau dir mal alle Informationen zu dem Wildrosenmahltag an. Vielleicht hast du ja Lust mitzumachen. Mich würde es sehr freuen. Es gibt auf jeden Fall eine Aufzeichnung und die wird dann zu dem Kurspaket, das ist auf meinem Kursportal alles zu finden, die wird da dann auch immer zur Verfügung stehen. Die schneide ich dann noch zurecht und wenn da irgendwas nicht ganz klar ist, dann ergänze ich das im Nachhinein und dann mache ich dann einfach einen netten kleinen Live-Malkurs draus, den du immer hast, wenn dich das interessiert, aber du am 31.05. eben nicht kommen kannst. Genau, so viel von mir aus dem Havelland. Ich hoffe, du hast das Pfingstwochenende auch sehr schön verbracht. Ich schicke dir ganz liebe Grüße und freue mich, dass du deine Zeit mit mir verbracht hast hier. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Tschüss!